Wenn eigentlich nichts mehr geht.
Der Steuerpodcast von Streckmark Schwedhelm.
Mein Name ist Markus Wollweber.
Mein Name ist Burkhard Binnewies.
Bei uns gibt's spannende Diskussionen,
spannende Themen,
spannende Persönlichkeiten aus dem steuerrechtlichen Bereich.
Finden wir heraus, was vielleicht doch noch geht. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind ganz stolz, heute den Präsidenten des Finanzgerichts Münster, Herrn Christian Wolsztynski, bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Wie immer stelle ich unseren Gast kurz vor. Herr Wolsztynski hat die Ausbildung bei der Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen absolviert, hat dann Jura studiert, ist dann zurückgekehrt in die Finanzverwaltung und aus der Finanzverwaltung dann hat er den Absprung, ich sag mal, geschafft zur Finanzgerichtsbarkeit. Mit einer Zwischenstation beim Justizministerium Nordrhein-Westfalen ist er dann Vorsitzender Richter beim Finanzgericht geworden und seit 2018 ist er Präsident des Finanzgerichts in Münster. Das ist, wenn man es so zur Kenntnis nimmt, ein typischer Werdegang, sag ich mal, eines Finanzrichters. Da schwebt natürlich ein leicht provokativer Unterton, das ist völlig klar. Und gleichwohl ist es nach unserem Eindruck nach wie vor der absolut typische Werdegang. In Münster ist die Mischung aus unserer Sicht recht gut, weil wir zwei hervorragend ausgebildete Steuerjuristen an das Finanzgericht Münster abgegeben haben in den letzten Jahren oder schon einige Jahre her. Das ist einmal Herr Reddig, der inzwischen beim BFH ist. Und das ist auch Herr Zapf, der nach wie vor beim Finanzgericht in Münster ist. Ja, Herr Wolsztynski, anders als sonst falle ich mit der Tür ins Haus und habe hier das Fundstück der Woche in der Hand. Und es ist wirklich ein Fundstück, was man auch mit PF schreiben könnte, nämlich die Festschrift zu 75 Jahre Finanzgericht Münster. Und in dieser Festschrift haben Sie einen Beitrag geschrieben, den wir gerne mit Ihnen diskutieren, nämlich wie soll denn der moderne Steuerrechtsschutz und dann insbesondere auch der moderne Steuerrechtsschutz natürlich vor dem Finanzgericht aussehen. Beginnen wir vielleicht tatsächlich mal, weil Sie auch das ja aufgreifen, ist es tatsächlich so, dass eine gesunde Mischung bei den Finanzrichterinnen und Finanzrichtern herrscht inzwischen von ihrer beruflichen Herkunft, also entweder Finanzverwaltung oder sonst eben auch aus der Beraterseite, oder ist da nach wie vor eine zu große Nähe der Finanzgerichte zu der Finanzverwaltung?
Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Freue mich, dass ich hier sein darf. Große Ehre. Verfolge Ihren Podcast häufig auf LinkedIn und den einschlägigen Medien und habe deswegen sehr, sehr gerne sofort auch zugesagt. Ja, ich muss Sie zu Beginn leider so ein bisschen korrigieren, weil die Einstellungspraxis, die Sie angesprochen haben oder meinen Lebensweg, den Sie zutreffend wiedergegeben haben, das ist, würde ich sagen, so ungefähr seit 15, 20 Jahren nicht mehr so. Also zumindest bei uns beim Finanzgericht Münster. Die Einstellungspraxis in Deutschland bei den Finanzgerichten ist höchst unterschiedlich. Es gibt ja teilweise auch Richterwahlausschüsse. Teilweise werden die Kolleginnen und Kollegen vom Ministerium besetzt. Wir haben in Nordrhein-Westfalen das große Glück, dass wir die Auswahl selber vornehmen dürfen, das ganze Auswahlverfahren selber streiten dürfen, auch die Vorstellungsgespräche selber führen dürfen mit den Kandidatinnen und Kandidaten. Das ist sehr gut. Und mein Vorgänger im Amt, Herr Johannes Haferkamp, der ist 2008 gekommen und ist dann dazu übergegangen, die Praxis, die Sie angesprochen haben, dass wir uns vornehmlich aus der Finanzverwaltung rekrutieren, deutlich abzuschwächen und zu ändern. Und seit diesem Zeitpunkt haben wir also überwiegend Leute aus der Rechtsanwaltschaft zu uns aufgenommen. Wir speisen uns aktuell aus, würde ich sagen, allen Bereichen der juristischen Berufe. Wir haben Kolleginnen und Kollegen, die haben richterlichen Vorlauf in der Verwaltungsgerichtsbarkeit, die haben richterlichen Vorlauf in der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Die haben natürlich alle eine fundierte Steuerrechtsausbildung genossen, manche von denen auch im gehobenen Dienst der Finanzverwaltung. Viele haben auch eine wissenschaftliche Karriere vorher hingelegt, sodass ich sagen würde, die Mischung macht's, die ist bei uns sehr bunt. Und dass wir aus dem höheren Dienst der Finanzverwaltung einstellen, da kann ich mich in den letzten 15 Jahren nur an eine einzige Person im Moment erinnern. Und insofern bin ich eigentlich so ein bisschen ein Auslaufmodell, muss man sagen. Ich bin jetzt 56, aber zu meiner Zeit, als ich kam, war das noch so. Da haben Sie recht, dass die Leute in erster Linie aus dem höheren Dienst der Finanzverwaltung kamen. Aber heute ist das bei weitem nicht mehr so. Die Mischung ist gut bei uns, würde ich sagen. Und dann macht das auch Sinn, dass man bei der Geschäftsverteilung weiter dazu übergeht in den einzelnen Senaten, auch die Kolleginnen und Kollegen mit ganz unterschiedlichem Lebenslauf zusammenzustellen. Und das ist, glaube ich, manchmal auch eine Sache, die der Qualität der Entscheidungen ganz gut tut.
Jetzt sind wir alle drei, auch wenn man es uns natürlich nicht ansieht, schon ganz leicht fortgeschrittenen Alters. Und deshalb soll man sich mit guten Ratschlägen ja manchmal auch zurückhalten. Aber wenn bei Ihnen ein junger Richter anfängt und man ist wahrscheinlich aufgeregt, man geht es erstmal in den Senat hinein, man findet ja auch ganz unterschiedliche Arten von Zusammensetzung von Senaten, man nimmt dann an Erörterungsterminen, mündlicher Verhandlung teil. Was wären so 2, 3 grundlegende Ratschläge, die so einem angehenden Richter mit auf den Weg geben würden, wenn Sie es dürften und wenn Sie gefragt würden oder werden?
Ja, ich werde ja in der Regel gefragt, auch im Vorstellungsgespräch oder dann, wenn die Kolleginnen und Kollegen bei uns anfangen. Ja, was gebe ich denen für Ratschläge? Erstmal würde ich sagen, ganz natürlich bei sich selbst zu bleiben, sich nicht verstellen zu wollen. Wir sind bemüht, den jungen Kolleginnen und Kollegen den Einstieg so einfach wie möglich zu machen. Der Senat ist natürlich da, der fängt einiges auf. Es gibt diverse Jungrichterrunden, richterliche Gesprächsrunden, wo die Leute eingearbeitet werden. Wir haben ein Mentoring-System immer im Haus, dass der Jüngste, also der zuletzt gekommen ist, dann den Danachkommenden oder die Danachkommende betreut. Also die, glaube ich, die Einarbeitung und Betreuung ist sehr umfassend und wir versuchen den jungen Kolleginnen und Kollegen vor allem mitzugeben, dass sie das Richteramt natürlich mit der entsprechenden fachlichen Kompetenz ausüben. Das ist aber Voraussetzung, gute Examensnoten, steuerrechtlicher Vorlauf, das haben die alle. Aber dass sie vor allem menschlich bleiben und auch den Fokus im finanzgerichtlichen Verfahren so ein bisschen auf Menschlichkeit, Empathie, Fürsorge legen. Ganz großen Wert legen wir auch auf die sogenannten Soft Skills, dass man also ja auf verschiedene Situationen versucht, adäquat zu reagieren und nicht nur die fachliche Kompetenz, die Grundvoraussetzung ist, immer im Blick haben muss.
Die Fallzahlen vor den Finanzgerichten gehen seit 30 Jahren stark zurück, auch vom Bundesfinanzhof in Konsequenz der fallenden Zahlen vor den Finanzgerichten. Das sagt uns jede Statistik und das haben wir in den letzten 30 Jahren natürlich genauso erlebt, wie die Richterinnen und Richter das erlebt haben. Und da ist natürlich die Frage, woran liegt das? Und auch an der Stelle eine leicht provokative Frage, hängt das nach wie vor damit zusammen, dass viele Beraterinnen und Berater das Gefühl haben, dass eine Waffengleichheit nicht besteht, sondern dass den Beraterinnen und Beratern mit einem Misstrauensmalus begegnet wird und den Finanzämtern mit einem Vertrauensvorschuss. Das ist das, was ich immer höre von Steuerberaterinnen und Steuerberatern, dass das so sei. Wir nehmen das in dieser Form nicht wahr, jedenfalls immer weniger wahr, aber auch wir nehmen es wahr. Wie meinen Sie, dem wirklich begegnen zu können? Das Finanzgericht Münster, wie Sie gerade geschildert haben, hat da eine Vorbildfunktion, was die Durchmischung der Richterinnen und Richter anbelangt. Das ist bei anderen Finanzgerichten, insbesondere auch in anderen Bundesländern, noch ganz anders.
Die letzte Aussage ist völlig korrekt. Das ist mir auch bewusst, dass die Einstellungspraxis, das habe ich ja auch vorhin gesagt, dass sie unterschiedlich ist. Und ich fange mal ganz vorne an. Sie sagten, die Eingangszahlen gehen zurück. Das ist nicht nur in der Finanzgerichtsbarkeit so, das ist insgesamt in der Justiz so, bundesweit in allen Gerichtsbarkeiten. Da kann man wirklich jede Gerichtsbarkeit sich einzeln vorknöpfen, die Statistiken anschauen. In der Verwaltungsgerichtsbarkeit gehen die Fallzahlen nur insgesamt nicht zurück, weil so viele Asylverfahren da sind. In der Stammmaterie sind die Rückgänge in den letzten Jahren auch da deutlich über 20%. In der Finanzgerichtsbarkeit gehen die Zahlen seit 1998 zurück. Das hat aus meiner Sicht diverse bekannte Ursachen. Änderung des Kostenrechts, dann auch die Arbeitsweise der Finanzverwaltung natürlich zu einem ganz großen Teil, sprich Risikomanagement und so weiter. Es werden viel weniger Fälle aufgegriffen, als das vielleicht noch in den 80er, 90er Jahren der Fall war. Es gibt Untersuchungen vom Bundesministerium der Justiz, auch gerade was die ordentliche Gerichtsbarkeit betrifft, dass viele Klägerinnen und Kläger sagen, es dauert zu lange, es ist zu kompliziert, es ist zu unsicher, es ist zu teuer zu klagen, egal vor welchem Gericht. Und da ist mit Sicherheit an jeder Ursache was dran. Das ist alles multikausal und führt im Ergebnis dazu, dass die Eingangszahlen weniger werden und dass die Justiz leider aus meiner Sicht immer weniger in Anspruch genommen wird. Das ist aus rechtsstaatlicher Sicht höchst bedenklich. Das ist für den Rechtsstaat nicht gut, auch gerade für das Steuerrecht als sehr komplexe Rechtsmaterie nicht gut. Wenn immer weniger geklagt wird, dann ja, läuft im Grunde genommen so ein Rechtsgebiet letztlich leer, verkommt vielleicht sogar zu einem Verwaltungsanwendungsrecht, was mit Sicherheit schlecht wäre. Wir, die Finanzgerichte und auch der Bundesfinanzhof vor allem als derjenige, der die großen Leitplanken, sage ich mal, setzt, braucht eine gewisse Anzahl von Fällen, um vernünftig Recht sprechen zu können, auch um Rechtsfortbildung und Rechtsvereinheitlichung in der Breite betreiben zu können. Und deswegen versuchen wir eigentlich die Hemmschwellen und Berührungsängste, die Sie angesprochen haben, von Klägerinnen und Klägern und auch von Prozessvertretern vor dem Finanzgericht, die versuchen wir durch diverse, sag ich mal, Maßnahmen abzubauen. Das betrifft zum einen eine sehr ausgiebige oder umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit, zum anderen aber auch, dass wir uns konzentrieren auf unsere Kernaufgabe, auf einen modernen Rechtsschutz im finanzgerichtlichen Verfahren, bei dem wir es den Klägerinnen und Klägern einfach machen wollen, zum Gericht zu kommen und bei dem wir das Verfahren auch durchaus, ich sage jetzt mal, Beteiligten oder bürgerfreundlich ausrichten wollen. Den letzten Punkt, den Sie angesprochen haben, dass man sagt, ja, es besteht vielleicht so ein gewisses Misstrauen oder Gericht oder insbesondere Finanzgerichte seien eher verwaltungsfreundlich aufgestellt. Das kann ich nur für mein Haus gar nicht sagen. Und das finde ich auch sehr, würde mich sehr befremden, muss ich ehrlich sagen, weil wir eigentlich dafür bekannt sind, dass wir, oder sagen wir mal so, ich höre das von der Finanzverwaltung genau andersrum. Die sagen, ihr seid doch immer so kläger und freundlich und eure Entscheidungen sind teilweise finanzamtskritisch. Weder noch, wir entscheiden neutral nach Recht und Gesetz, wie der jeweilige Senat, der jeweilige Richter meint, entscheiden zu müssen. Aber ich glaube, auch wenn man sich die Erfolgsstatistiken anguckt, die Quote liegt seit vielen, vielen Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten durchgehend bei 50% Teilerfolgsquote. Da kann man nicht davon sprechen, dass das Haus oder die Gerichtsbarkeit eine Verwaltungsnähe hat. Das würde ich also, muss ich und würde ich klar von mir weisen.
Das war jetzt auch nicht auf das Finanzgericht Münster bezogen.
Aber für die spreche ich ja.
Ja, für das und nur für das können Sie letztlich sprechen. Genau. Natürlich haben wir die Erfahrung vor den Finanzgerichten bundesweit und damit Sie von mir nicht nur kritische Untertöne hören, ein ganz klares Lob schon seit vielen, vielen Jahren. Wenn man in das Finanzgericht Münster fährt, fährt man mit dem Aufzug oder man geht die Treppe zu den Verhandlungssälen, die sich im Dachgeschoss befinden. Und das hat wenig Hoheitlichkeit im positiven Sinne verstanden. Und die Richterbänke sind nicht erhöht, sondern man guckt sich tatsächlich auf Augenhöhe in die Augen und das Ganze ist dann auch noch im Halbkreis aufgestellt, also nicht so konfrontativ, wie man es aus vielen Gerichtssälen kennt. Wir kennen natürlich auch die anderen Gerichtssäle von den Finanzgerichten in Deutschland. Da ist es vielfach so, dass man sich nach wie vor konfrontativ gegenüber sitzt. Da ist es vielfach so, dass die Richterbank erhöht ist. Das ist beim Finanzgericht Münster schon ganz anders. Ich möchte eine Geschichte einflechten. Die erste Begegnung meinerseits mit einem Finanzgericht war im Finanzgericht Münster. Ich war 14 Jahre alt und mein Vater, der Anwaltsnotar in einem kleinen Ort im Sauerland war, hat auch steuerrechtliche Fragestellungen vertreten. Und dann bin ich mit meinem Vater aus Interesse mitgefahren zum Finanzgericht in Münster. Und er hatte in Beleck, in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, seine weiße Krawatte vergessen. Es gab jetzt auch keine Anwaltskrawatte und dann wurde mein Vater 20 Minuten lang zurechtgewiesen, dass er wohl keinen ausreichenden Respekt vor die Finanzgerichtsbarkeit habe, denn er habe ja keine weiße Krawatte an, obwohl er sich dafür entschuldigt hatte und das erklärt hatte. Da sind wir froh, lieber Herr Wolschinski, dass die Zeiten vorbei sind.
Ich glaube, das ist aber eine historisch bedingte Angelegenheit, ne? Oder das ist, da hat sich die Zeit einfach weiterentwickelt. Also ich glaube, bei uns im Haus würde kein Rechtsanwalt mehr gerüffelt, wenn er seine Robe vergessen würde und die mündliche Verhandlung würde man trotzdem ganz normal durchführen und so genauso verhält es sich auch mit der weißen Krawatte. Ich bin kein großer Freund von Formalismen, ganz im Gegenteil. Ich finde das ganz schlimm, wenn die Justiz formalistisch erst recht, vielleicht so ein bisschen hochnäsig oder mit einem gewissen, ja, wir stehen so ein bisschen über dem beteiligten Auftritt. Das ist für mich das Schlimmste, was man machen kann. Wir wollen Bürgernähe erreichen. Wir wollen ja bei den Bürgern Akzeptanz für den Rechtsstaat, für unsere Entscheidungen erreichen. Und deswegen müssen wir ihnen auf Augenhöhe begegnen. Das ist bei uns im Haus, würde ich sagen, seit vielen, vielen Jahren ganz klares Motto. Da stehen auch alle hinter. Wenn ich mit den richterlichen Kolleginnen und Kollegen, sind ja ungefähr 54, 55 an der Zahl, wenn wir uns austauschen, und das tun wir sehr viel, auch über unsere eigene Arbeit, dann ist das ganz klar, dass wir bürgernahen, beteiligtenfreundlichen Rechtsschutz auf Augenhöhe bieten wollen, dass wir mit den Leuten vernünftig reden wollen. Und das ist, glaube ich, aus einer Zeit das Beispiel, die ist auch heute bei anderen Finanzgerichten nicht mehr so. Das mit dem baulichen Gegebenheiten, das ist vielleicht auch so ein bisschen historisch bedingt. Früher waren nun mal in manchen Häusern die Richterbänke noch so ein bisschen erhöht. Bei uns haben jetzt auch manche Umbaumaßnahmen stattgefunden. Und auch mein Vorgänger hat schon sehr viel Wert darauf gelegt, dass man das sehr transparent alles ausgestaltet und dass man mit den Beteiligten in einem runden Kreis sitzt zusammen, so nach Art einer Arbeitsgemeinschaft, die den Sachverhalt aufklärt und dann auch über die rechtlichen Sachen sprechen kann. Das mag in manchen anderen Häusern nicht so sein. Das bedeutet aber nicht gleichzeitig, dass die Richterinnen und Richter vor Ort anders agieren, sondern wenn man jetzt als Präsident eines Hauses sagen würde, wir müssen jetzt die erhöhte Richterbank so ein bisschen kleiner setzen, nur damit wir auf einem Niveau sitzen, dann würden die Haushälter im Zweifel kommen und sagen, ja, geht's dir noch gut, da haben wir andere Sorgen. Also deswegen, das würde ich so nicht verallgemeinern. Was mit Sicherheit so ist, das höre ich oft von Prozessvertretern, mit denen wir uns auch sehr oft unterhalten. Ich bin auch heute unter anderem hier, um vielleicht von Ihnen beiden einfach zu wissen, was können wir denn besser machen? Wie stellen Sie sich denn den guten Finanzgerichtsprozess vor? Das machen wir also immer und bleiben gerne im Gespräch. Was ich häufig höre, dass die Vorgehensweise vor den Finanzgerichten sehr unterschiedlich ist. Und es gibt auch viele Prozessvertreter, die so ein bisschen den Weg zum Gericht scheuen. Das hat diverse Gründe, die teilweise auch bei uns virulent sind. Wir kommen vielleicht noch auf das Thema Verfahrenslaufzeiten zu sprechen. Da ist mit Sicherheit in der Finanzgerichtsbarkeit einiges noch zu verbessern. Hat aber vielleicht auch die Gründe, ja, dass manchmal nicht vernünftig, sag ich mal, mit den Beteiligten umgegangen wird und dass auch die Wünsche und Anregungen der Beteiligten nicht vernünftig wahrgenommen und umgesetzt werden. Ich habe zum Beispiel einmal mit einem Konkurrenten von Ihnen, wenn man das so sagen kann, einer namhaften anderen großen Kanzlei aus Nordrhein-Westfalen getroffen, der sehr viel auch vor allen Finanzgerichten in Deutschland unterwegs ist. Der sagte mir mal, wenn er selber einen Erörterungstermin beantragt oder anregt, den durchzuführen, dann würde er bei 12 Finanzgerichten 2 positive und 10 negative Antworten bekommen. Das finde ich persönlich ganz schlimm, ja, weil das so ein bisschen zeigt, dass Richter eben so dann vielleicht sagen, ja, ich weiß, wie ich das Verfahren führe, das brauchst du mir als Prozessvertreter oder Beteiligter nicht mit auf den Weg geben, ich weiß schon, wie es gut oder richtig ist. Das ist keine gute Vorgehensweise. Was vergibt man sich als Richter, wenn man auch auf die Wünsche und Interessen der Beteiligten eingeht? Überhaupt nichts. Ich finde, das sollte normal sein. Ja, und deswegen werden solche Anregungen bei uns sehr ernst genommen und wir versuchen, die auch umzusetzen.
Was ja auch sehr unterschiedlich ist, und da spielt natürlich auch die Unabhängigkeit des Richteramts rein, wie so eine Sitzung geleitet wird. Dass es immer wieder auch sozusagen Vorsitzende gibt, die sich dann zurücklehnen und auch sehr freundlich sind, aber sich gar nicht in Anführungszeichen in die Karten gucken lassen. Und sag mal andersrum, wenn der Vorsitzende oder der Berichterstatter, je nachdem, sozusagen sich die Zeit nimmt und dann auch die vorläufige Sichtweise, die er auch noch ändern kann, offenbart, das ist natürlich etwas mehr Arbeit, aber das hat so von der Metaebene betrachtet eine viel größere befriedende Wirkung, weil auch der unterliegt, sich mitgenommen fühlt und sich ernst genommen fühlt, dass man sein Anliegen sehr ernst genommen hat. Ne, das ist sehr unterschiedlich. Meistens kommt man ja auch in Rechtsgespräche und überwiegend werden ja auch Rechtsansichten dann vom Spruchkörper geäußert. Manchmal aber nicht. Ne? Und dann geht man raus und mit dem Mandanten, das ist jetzt wieder die Anwaltsperspektive, Und der Mandant sagt, ja, da haben wir ja gewonnen. Der war ja ganz freundlich, ne? Der hat ja gar nichts gesagt gegen unsere Position. Und dann holt man die schon ab. Das wäre zum Beispiel so ein, finde ich, so ein Wunsch, den, wenn man das jedem mitgeben könnte, äußert euch, sagt, wo ihr steht und was eure Sichtweise auch rechtlich auf den Fall ist.
Kann ich total nachvollziehen, bin ich mit Ihnen absolut auf einer Wellenlänge und ich würde sagen, das muss das Vorgehen oder sollte das Vorgehen sein, wie Richterinnen und Richter gegenüber den Beteiligten agieren. Transparenz ist unglaublich wichtig für so ein Verfahren, um hinterher Akzeptanz für das Ergebnis zu erzielen. Das ist es ja, was wir möchten. Birk hat mal gesagt, der ehemalige Steuerrechtsprofessor aus Münster, Finanzgerichte, sind dazu da, um Erwartungen zu erfüllen, enttäuschen sie aber gleichzeitig auch. Dahinter steht so ein bisschen der Gedanke, es kann nur einer der Beteiligten in der Regel gewinnen. Es sei denn, es gibt eine tatsächliche Verständigung und beide gehen dann mit ein bisschen Gewinn aus dem Haus. Aber normalerweise ist es so, wir wissen, dass einer unterliegt und es ist unsere Aufgabe aus meiner Sicht, den Beteiligten oder gerade dem unterlegenen Beteiligten zu erklären, warum er denn unterlegen ist und da auch für Akzeptanz zu sorgen, für Verständnis zu sorgen. Und erst wenn wir dann feststellen am Ende eines Prozesses, die unterlegene Partei hat jetzt verstanden, warum wir so entschieden haben und sie fühlt sich auch ansonsten von uns gut behandelt, sie wurde gehört, genau wie Sie es gesagt haben, sie konnte ihre Argumente vorbringen. Es gab auch ein echtes Streitgespräch, was ich sehr wichtig finde, sachlich streiten. Dazu sind wir ja vom Gericht, ne? Alles in geordneten, vernünftigen Bahnen, aber die Argumente müssen ausgetauscht werden und da muss man auch als Richter mal in der Lage sein, sich vielleicht sogar seine eigene Auffassung zu überdenken bestenfalls und vielleicht auch nochmal der Auffassung oder der Argumente der Beteiligten anzuschließen. Das ist ganz wichtig und da bin ich total bei Ihnen.
Wenn ich kurz noch, bevor wir mit der Frage weitermachen, Anekdote erzählen kann oder Erfahrung als Anwalt. Mhm. Eigentlich, also ich würde jetzt mal nicht provokant, aber so überspitzt behaupten, ich weiß zu 90% an einem einzigen Punkt, ob ich verliere oder gewinne. Wenn der Sachbericht vorbei ist, dann wird man ja gefragt, Herr Dr. Wolber, um sowas zuzuhören. Und dann geht es ja in die rechtliche Erörterung. Und in der Sekunde, wo der Vorsitzende zu mir guckt, auch nur einen halben Grad weiß ich habe schlechte Karten. Wenn er in der Kopf in der Sekunde zum Finanzamt geht, und das ist ja eine unterbewusste Handlung, weiß ich habe gute Karten. Und das ist genau der Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, weil ein gutes Gericht wird sich erklären und wird sich überwiegend gegenüber demjenigen erklären, der unterliegen wird, um ihn mitzunehmen. Ne? Und das ist, also insofern kommt das körperlich zum Ausdruck, was Sie gerade beschrieben haben.
Ja, das hören wir natürlich auch immer und das mag auch so sein in der Praxis, vielleicht in der ganz überwiegenden Prozentzahl. Ich persönlich vermeide das mittlerweile sogar schon, wenn wir Senatssitzungen bei uns machen, dass ich mich dem Unterlegenen zuerst zuwende. Ne? Okay. Das ist nämlich so ein alter Spruch bei uns auch, derjenige, der zuerst angesprochen oder gefragt wird, der unterliegt. Ja. Ne? Ich mache das schon mittlerweile absichtlich manchmal anders, um
Die Spannung hochzuhalten,
ja, oder auch, wir müssen beiden Beteiligten und vor allem ihren Argumenten mit großem Respekt begegnen, wir müssen in der Sache streiten, wir müssen nicht nur alibimäßig die Beteiligten anhören. Ne? Das Finanzgericht Hamburg hat das mal, das habe ich in dem Festschriftbeitrag auch geschrieben, so schön formuliert, es ist doch nichts besser, als wenn das Gericht seine Meinung den Beteiligten zum frühen Zeitpunkt im finanzgerichtlichen Verfahren kundtut und nicht wie im Rätsel der Sphinx mit seiner Meinung hinter dem Berg hält, weil es gerade dadurch zum einen die Beteiligten natürlich echt anhört und sie ehrt auch. Ne? Und das, meine ich, haben die Beteiligten auch verdient. Wir müssen schon zu einem ganz frühen Stadium die Beteiligten abholen. Wir müssen das Verfahren transparent gestalten, dass wir ihnen sagen, so kann das Verfahren aussehen, so kann es ablaufen, auch im Vorverfahren, im schriftlichen Vorverfahren. Man kann Erörterungstermine machen. Wenn ihr irgendwelche Anregungen und Wünsche habt für bestimmte verfahrensfördernde Maßnahmen, dann könnt ihr die auch sagen, ne? Und wir versuchen, die dann auch zu erfüllen. Man muss ansprechbar sein, das gesamte Verfahren über. Bei uns zum Beispiel im Finanzgericht Münster werden Sie es nie erleben, dass Sie nur bei der Serviceeinheit rauskommen und Ihnen gesagt wird, Sie können den Richter nicht sprechen. Ja, das finde ich ganz, das gehört sich einfach nicht. Ein Gericht muss nach außen kommunizieren, muss erreichbar sein, muss ansprechbar sein. Und Sie werden es normalerweise in der Regel erleben, es ist ja immer richterliche Unabhängigkeit, jeder Senat, jeder Berichterstatter arbeitet auch ein bisschen anders. Sie werden es normalerweise erleben, dass Sie schon zu einem frühen Zeitpunkt im finanzgerichtlichen Verfahren, schon lange vor der mündlichen Verhandlung, durchaus erkennen, wo die Reise hingeht, vielleicht auch schon die Auffassung des Gerichts mitgeteilt bekommen und dann auch sich darauf einstellen können und entsprechend gegenargumentieren können. Die mündliche Verhandlung steht ja erst ganz zum Schluss. Und aus meiner Sicht gibt es vieles davor, was sehr wichtig ist, zum Beispiel auch den Erörterungstermin. Und da weiß ich, dass ganz viele Kolleginnen und Kollegen von uns da sehr gute Arbeit machen und sehr intensiv die Sache durchdringen, sowohl was die Sachverhaltsaufklärung als auch die rechtliche Diskussion angeht. Und das sieht man auch daran, dass letztlich 80% der Verfahren, die bei uns anhängig sind, schon im vorbereitenden Verfahren erledigt werden und nur 20% überhaupt letztlich durch Urteil entschieden werden. Daran sieht man auch die Vorteile oder die Bedeutung des schriftlichen und auch mündlichen Vorverfahrens, gerade des Erörterungstermins, von dem wir in Münster sehr viel gebrauchen.
Ich mache das Ganze ja ungefähr 10 Jahre länger als Herr Wollweber und ich behaupte, ich kann 10 Minuten vor Herrn Wollweber schon sagen, wer gewinnen oder verlieren wird.
Stimmt.
Nämlich, wenn der Sachbericht erfolgt durch die Berichterstatterin, Berichterstatter oder Vorsitzende, dann achte ich schon drauf, wer angeguckt wird. Und da wird demjenigen gerade erklärt, der den Prozess verlieren wird. Aber ich möchte mal noch mal darauf zurückkommen, so wie Sie das gerade geschildert haben, was ja aus unserer Sicht nur begrüßenswert ist, es spiegelt nicht unsere Wirklichkeit wider, wenn wir das bundesweit betrachten. Ich sage Ihnen jetzt mal, wie die Wirklichkeit eines Finanzgerichtsprozesses bei uns ankommt. Wir sagen immer, die verantwortungsbewussten Richterinnen und Richter, die nehmen sich der Sache nach den Sommerferien an. Und die wenigen verantwortungsbewussten Richterinnen und Richter oder ganz einfach die, die etwas später sind, die nehmen das Ganze nach den Herbstferien in Angriff. Und dann sind das die Aktenzeichen, wo man befürchtet, dass man sich beim Präsidium zu rechtfertigen hat, warum die noch nicht erledigt sind. Und das spiegelt sich, und da wage ich mich jetzt mit der Schätzung, bei mindestens 60% der Finanzgerichtsprozesse, die wir erleben, so in der Praxis wieder, dass die Klage eingelegt wird. Dann gibt es auch Fristverlängerungsanträge von unserer Seite, das ist überhaupt keine Frage, aber das ist ganz einfach Zeitmanagement und Arbeitsmanagement. Und wenn die Sache durch den Schriftsatz Ping-Pong, den Sie ja zu Recht kritisieren und gerade auch in Ihrem Festschriftbeitrag ja kritisieren und hinterfragen, wenn der abgeschlossen ist, hören wir in der Regel 2 Jahre nichts mehr von der Sache. Und dann hören wir gegen Ende des Jahres, wie gesagt, entweder nach den Sommerferien oder gar nach den Herbstferien etwas von der Sache durch richterliche Verfügung. Und ich zitiere die letzte Frist, die ich hatte, die oben rechts auf dem Schreiben des Finanzgerichts stand, Frist, Doppelpunkt, sofort. Und das, nachdem ich 2,5 Jahre nichts mehr von der Sache gehört habe. Wenn wir Anträge stellen auf Terminsverlegung, wird denen zu 70-80% nicht stattgegeben. Ich kann das vom Grundsatz her, ansatzweise habe ich dafür auch Verständnis für die Organisation, aber was steht entgegen, wenn man ganz einfach vorher fragt und abstimmt, können Sie zu dem Termin? In Ihrem Festschriftbeitrag nehmen Sie ja genau diese Themen sehr konstruktiv auf und da muss ich sagen, als ich das gelesen habe, war ich begeistert, aber es geht zu 60-70% an meiner prozessualen Finanzgerichtsrealität vorbei. Und deswegen stellt sich ja die Frage, wie können Sie da nicht nur in Ihrem Gericht, sondern im Finanzgericht Münster, sondern eben auch bei anderen Gerichtspräsidenten dafür werben? Wie kann der Weg aussehen, dass man zu dem kommt, was Sie als Ihre Vorstellung im positivsten Sinne von einer modernen Steuergerichtsbarkeit verstehen und ansehen? Wie kommen wir dahin?
Ja, auch das waren jetzt wieder viele Fragen auf einmal. Und es ist sehr schwer für mich darauf zu antworten. Ich kann letztlich nur für mein Haus sprechen. Und auch da nur bedingt, weil richterliche Unabhängigkeit auch bei uns im Haus wird es ganz unterschiedliche Arbeitsweisen geben in den verschiedenen Senaten, 15 an der Zahl. Und was wir allerdings machen in Münster, und das hat auch mein Vorgänger schon mit eingeleitet, wir haben zum Beispiel 2008 mal eine Beteiligtenumfrage gemacht. Die Finanzverwaltung und viele Rechtsanwälte, Steuerberater, die bei uns im Prozessregister waren, angeschrieben und haben die aufgefordert, nehmt an dieser Umfrage teil, wie bewertet ihr unsere Arbeit, was habt ihr für Wünsche, was habt ihr für Interessen, Da kamen viele interessante Sachen für uns raus, die wir uns dann auch zu Herzen genommen. Wir arbeiten bei uns aus meiner Sicht sehr beteiligtenfreundlich, indem wir gerade diese Punkte, die Sie gerade angesprochen haben, versuchen uns zu Herzen zu nehmen. Wir wissen, dass Steuerberater, Rechtsanwälte sehr viel zu tun haben. Wir wissen, dass die Terminlage für sie eng ist. Wir sprechen in der Regel Erörterungstermine und auch mündliche Verhandlungen telefonisch vorher mit den Beteiligten ab. Wir versenden Sachberichte vor der mündlichen Verhandlung, aber nicht alle Senate. Also mein Senat macht das ständig, ne, dass wir sagen, 2 Wochen vor der mündlichen Verhandlung versenden wir den Tatbestand, damit die Beteiligten die Möglichkeit haben zu gucken, ist der vollständig, ist der richtig. Und damit man zu Beginn der mündlichen Verhandlung, da spart man sich dann auch das Vorlesen der gesamten Akten oder des Tatbestands, da fasst man den 5 Minuten zusammen und dann sind die Beteiligten sofort alle im Bild und können schon berichten oder sagen, wo sie Ergänzungsmöglichkeiten sehen oder was nicht so richtig dargestellt war. Wir versuchen also wirklich sehr beteiligtenfreundlich, ressourcenschonend, fürsorglich mit den Beteiligten umzugehen. Wir sind für Terminsverlegungsanträge immer offen, weil als Richter, warum soll ich meinen, dass Sie jetzt in 2 Wochen am Termin XY unbedingt Zeit haben, beim Finanzgericht Münster zu erscheinen? Sie können einen anderen finanzgerichtlichen Termin haben, Sie können Urlaub haben, Sie können private Termine haben. Das ist ja ganz normal in unserer Lebenswirklichkeit. Das haben nicht nur Anwälte und Steuerberater, das haben auch Richter. Und deswegen, wenn bei uns jemand kommt und sagt, ich habe jetzt aber gerade Urlaub gebucht und möchte auch den Fall, den ich seit 2, 3 Jahren betreue, jetzt nicht unbedingt meinem Kanzleikollegen überantworten, dann habe ich da großes Verständnis für. Dann wird der Termin verlegt. Jetzt können Sie mich natürlich fragen, warum arbeiten Sie so und andere nicht? Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich bin ja jetzt auch nicht hier, um irgendein Kollegenbashing zu betreiben, aber ich weiß genau, worauf Sie anspielen und Sie haben mit allem, was Sie sagen, aus meiner Sicht treffen Sie einen Punkt und haben recht. Die Gerichte müssen einfach mehr auf die Beteiligten zugehen, müssen deren Bedürfnisse mehr in den Blick nehmen, müssen bürgerfreundlicher, beteiligtenfreundlicher arbeiten und nur dann kann letztlich auch Akzeptanz in den Rechtsstaat entstehen und da laufen Sie bei uns offene Türen ein. Und vielleicht noch ein letztes Wort. Wir haben vor Jahren mal eingeführt bei uns im Hause sogenannte Workshops, wo wir uns für 2, 3 Tage, zum Beispiel hier in Nordrhein-Westfalen gibt es die Justizakademie, Fortbildungsstätte für Richter, wo wir uns mit rund 30 Richterkolleginnen und Kollegen aus dem Haus treffen und dann mal für 2, 3 Tage einschließen und genau diesen ganzen Steuerprozess, das finanzgerichtliche Verfahren von der Klageerhebung bis letztlich zur Urteilssprechung durchgehen und dann ist der eine der Anwalt und der andere ist der Finanzamtsvertreter und der dritte ist der Richter und dann die Rollen tauschen im Grunde genommen. Nur unsere eigene Arbeit reflektieren und das ist unheimlich wertvoll, wenn man dann nämlich sieht, ich sollte vielleicht doch mal so ein bisschen auch auf die Wünsche und Bedürfnisse der anderen Rolle ein.
Vielleicht auch da nur eine kurze Anekdote, die ist jetzt genau 8 Jahre und 1 Monat her, das weiß ich deshalb so genau, weil da mein Sohn geboren wurde. Und da gab es eine Etage höher, also bei BFH gab es eine mündliche Verhandlung zur Revision und da hing auch mein Herz an dem Verfahren, ging um grundsätzliche Fragen, ob eine Betriebsaufspaltung beendet wurde und. Und ich habe direkt nach der Ladung, ich wusste, es ist an dem Tag, wo mein Sohn zur Welt kommt, habe ich einen Verlegungsantrag geschickt und ich bin mir relativ sicher, dass wahrscheinlich 90% aller Senate hätten dann wahrscheinlich Verständnis gehabt, aber nein, Herr Stehnert, der hier vorne um die Ecke sitzt, musste sich nach Ablehnung dann eben da 2 Tage einarbeiten und dann auch den Tag in meinem Fall opfern, um nach München zu fahren, was er natürlich gerne gemacht hat. Das ist nur so ein Extrembeispiel. Vielleicht erlauben Sie mir, noch zu einem anderen Thema auch wieder sehr verfahrensrechtlich zu kommen. Wir haben ja durchaus nicht nur mit dem einfachen Kindergeldfall zu tun, sondern häufig ja auch mit Fällen, die sehr ausgefranst sind, wo auch nur ein sehr kleiner Teilausschnitt beim Gericht ankommt, wo dann Hunderte, ich habe zum Beispiel mal einen Mandanten gehabt, der war schon sehr konfrontativ unterwegs, der hat zum Beispiel den Gesellschaften immer so lange Namen gegeben, dass die Finanzverwaltung die nicht ins System eingeben konnte. Das habe ich als junger Anwalt auch nicht erst verstanden, aber ich bin dann nachher, habe ich es dann verstanden. Es gab wirklich, wir haben dann Listen gekriegt, 500 verschiedene Einspruchsverfahren und dann noch 15 verschiedene Klageverfahren. Und das schrie ja damals danach, und jetzt komme ich zu meinem Punkt, mal den Versuch, eine gerichtsnahen Güteverhandlung zu versuchen, also Mediation. Auch in dem Fall Den Antrag habe ich dann gestellt. Also mehr ging nicht, als dass man das da mal versucht. Aber das Finanzamt hat nicht mitgemacht. Ich habe dann in der Folgezeit bestimmt 15 Mal den Antrag gestellt und bin bei den Richtern auch immer auf offene Ohren gestoßen. Ich habe aber persönlich, toi toi toi, vielleicht ist bei jemand anders, noch nie einen solchen Gütetermin durchgeführt. Wo kommt diese Sorge des Finanzamts her? Also, oder was ist eigentlich der, ich habe mich das schon lange gefragt, da können Sie wahrscheinlich auch nur mutmaßen, dass jedenfalls in diese Gütetermine, oder vielleicht habe ich da auch eine völlig schiefe Wahrnehmung, so selten stattfinden.
Also Gütetermine vor den Finanzgerichten, gerade jetzt bei uns zum Beispiel, ja, beim Finanzgericht Münster, wir haben ja auch zwei Güterichter. Mhm. Jedes Finanzgericht in Nordrhein-Westfalen hat zwei Güterichter, finden bei uns fast kaum statt.
Genau.
Im Finanzgericht Köln glaube ich durchaus häufiger mal, weil der ehemalige Präsident, Kollege Scharpenberg, selber auch mal Güterichter war und die haben schon, glaube ich, in mehreren Verfahren mal eine Mediation durchgeführt. Bei uns sage ich Ihnen ganz ehrlich, natürlich gibt es Rechtsstreitigkeiten, die vielleicht irgendwie an die Wand gefahren sind, wo das Sinn machen könnte. Aber ich erwarte eigentlich von unseren Richterkolleginnen und Kollegen, dass sie Elemente der Mediation und eines Gütetermins schon in das normale finanzgerichtliche Verfahren einfließen lassen. Also zum Beispiel die Frage, das ist mir mal vor 10, 15 Jahren, als wir die erste Güteverhandlung am Landgericht in Münster mal miterlebt haben, mein Amtsvorgänger und ich waren damals zusammen im Zuschauerraum, dann hat der Richter gesagt, stellen Sie sich mal vor, ich frage die Beteiligten sogar nach den Motiven des Rechtsstreits, was denn dahinter steht. Da haben wir uns nur angeguckt und haben gesagt, ist doch selbstverständlich, das machen wir immer. Ne? Also ich will sagen, Sie müssen, das ist so meine Vorstellung von einer guten Richterin, von einem guten Richter, einen sehr großen Werkzeugkoffer haben. Sie müssen in der Lage sein, einen Rechtsstreit, wo es um eine rein fachliche, rechtliche Frage geht, wo auch sehr hochqualifizierte Anwälte, wie Sie das sind, dann im Steuerrecht auftreten, dann müssen Sie in der Lage sein, das rechtlich zu moderieren und letztlich möglicherweise auch zu entscheiden. Sie haben natürlich auch gerade in Kindergeldfällen oftmals, dass die Verfahren emotional aufgeladen sind, dass vorher mit der Finanzverwaltung oder auch mit der Familienkasse schon Streit bestand. Da haben Sie die Aufgabe als Richterinnen und Richter nicht nur in der Sache zu moderieren und zu entscheiden, sondern auch diese emotionalen Probleme irgendwie in den Griff zu kriegen, das Ganze wieder in geordnete Bahnen zu lenken und zwischen den Beteiligten zu vermitteln. Und dann gibt es auch die Rechtsstreitigkeiten, sag ich mal, wo eine Existenzvernichtung droht, wo die wirtschaftlichen Konsequenzen des ganzen Verfahrens erheblich sein könnten. Auch da haben Sie vielleicht erstmal die Aufgabe zuzuhören, zu moderieren, empathisch auf die Beteiligten oder insbesondere auf die Klägerseite dann einzugehen. Und da ist die Lösung des Problems hinterher dann nur Nachklapp, sag ich mal. Und dann sage ich zu unseren Leuten, die müssen einen entsprechend großen Werkzeugkoffer haben. Sie müssen über die sozialen Skills und auch vielleicht über die mediativen Skills verfügen, um solche Verfahren insgesamt in den Griff zu kriegen. Und ich glaube, dass unsere Kolleginnen und Kollegen das ganz gut machen, vor allem im Erörterungstermin, weil das auch außerhalb einer mündlichen Verhandlung nicht so formell ist und weil sie da die Möglichkeit haben, sich am runden Tisch hinzusetzen, ganz viel Zeit zu nehmen, teilweise 2-3 Stunden und mit den Beteiligten Stück für Stück die Probleme eines Rechtsstreits sozusagen abzuklappern. Und meine Erfahrung, das muss ich auch mal zugunsten der Finanzverwaltung sagen, an der Stelle ist, dass die sich auf sowas auch immer einlassen, dass die auch offen sind für ruhige, sachliche Gespräche, für Verfahrenspausen und das auch erkennen, wenn eine gewisse emotionale Aufladung da ist. Vielleicht dann auch, weil der neutrale Dritte eben mit am Tisch sitzt, wie das jetzt ist, wenn Sie dann selber mit der Finanzverwaltung oder mit dem Finanzamt vor Ort zu tun haben. Das weiß ich nicht, da stecke ich jetzt nicht drin.
Überwiegend sachlich.
Ja, gut, aber würde ich auch voraussetzen, glaube ich, ist auch so. Es gibt natürlich mal, es gibt Fälle, wo das Finanzamt auch meint, das ist ein Pappenheimer, mit dem haben wir vielleicht in der Vergangenheit schon häufiger zu tun gehabt und ein bisschen auch vielleicht nicht so auftritt, wie es dann auftreten sollte. Aber das lässt sich alles aus unserer Sicht alles regulieren und gerade im finanzgerichtlichen Verfahren, wenn der neutrale Richter, Berichterstatter dann dabei ist, lässt sich das auch in vernünftige geordnete Bahnen lenken. Und ich habe selten erlebt, dass egal auf Seiten der Klägervertreter als auch auf Seiten der beklagten Vertreter da Personen bei sind, die einem vernünftigen Vorschlag letztendlich nicht zugänglich sind. Man kann nicht und soll auch nicht alles einigen einvernehmlich, das ist ganz klar, sondern manche Sachen müssen auch einfach entschieden werden, damit der BfH auch die Möglichkeit hat, dahinter nochmal drauf zu gucken. Zahl der Revisionsverfahren nimmt ja auch immer weiter ab, was aus meiner Sicht auch schlecht ist. Aber grundsätzlich sind beide Beteiligte aus meiner Sicht für eine offene und sachliche und aber auch empathische Verfahrensführung offen und dankbar.
Also das ist auch ein Gutteil unserer Tätigkeit, weil wir letztlich in Verfahren hinzugezogen werden, wo es schwierig wird, wo es eng wird, wo möglicherweise die Emotionen auch hochgegangen sind, wo die Emotionen explodiert sind, nicht? Wenn ein typisch mittelständischer Unternehmer dem Finanzbeamten oder der Finanzbeamtin sagt, Sie haben doch keine Ahnung, wovon Sie reden, Sie haben noch nie ein Unternehmen geführt, dann ist das natürlich eine zutreffende Aussage, die in dem Zusammenhang aber überhaupt keine Rolle spielen darf. Und dann ist es für uns eigentlich eine sehr luxuriöse Situation, das Ganze zu versachlichen und eben reinzukommen mit einem neuen Ansatz. Und ich glaube, ich darf für alle über 40 Steueranwältinnen und Steueranwälte von uns sprechen, dass wir diese sachliche Auseinandersetzung lieben. Und deswegen, gerade deswegen, unter anderem deswegen, machen wir kein Zivilrecht. Und ich habe durchaus auch schon Schiedsverfahren durchgeführt und Sie haben eben den Rollentausch angesprochen, den Sie in Ihrem Workshop, wenn Sie sich mit den Kolleginnen und Kollegen zurückziehen. Ich habe mich extrem darüber gewundert, wie schnell mich die Anwaltsschriftsätze auf die Palme gebracht haben. Das war eine Auseinandersetzung in einer Rechtsanwaltssozietät, wo ich dann als Schiedsrichter eingestellt war und dachte, warum werden diese Begriffe verwandt? Warum wird das Ganze nicht versachlicht? Deswegen lieben wir die Auseinandersetzung im Steuerrecht. Da geht's in Anführungszeichen nur ums Geld, häufig auch um existenzielle Fragen. Aber es ist gerade auch mit den Finanzbeamtinnen und Finanzbeamten in der Regel eine sachliche Auseinandersetzung. Und in den kritischen Fällen versuchen wir auch weitestgehend die Mandantinnen und Mandanten aus den Besprechungen herauszuhalten, weil das für alle Beteiligten ganz einfach besser ist und auch zu besseren Ergebnissen führt. Aber das ist etwas, was wir an dem Steuerrechtsstreit so lieben, dass es eine Auseinandersetzung ist auf hohem Niveau. Und da breche ich jetzt auch eine Lanze für die Finanzbeamtinnen und Finanzbeamten. Ich habe heute noch ein Interview von einer bekannten ehemaligen Staatsanwältin gelesen, die darstellt, wie denn die Staatsanwaltschaften, die Finanzverwaltung der Beraterschaft ausgeliefert seien. Diesen Ansatz teilen wir überhaupt nicht. Die Finanzverwaltung hat unglaubliche Eingriffsbefugnisse, von denen sie Gebrauch machen kann. Sie macht das auch, überhaupt keine Frage. Aber diese Versachlichung, und gerade bei den Finanzgerichten, da sind wir letztlich ja in der OLG-Instanz, dass da ein qualifizierter Sachbericht geliefert wird, dass in der Regel in das Rechtsgespräch eingetaucht wird, in die Auseinandersetzung. Das ist das, was uns am Steuerrechtsstreit so viel Spaß macht, ganz offen gestanden. Und für mich wäre es ein Graus, ins Zivilrecht zurückkehren zu müssen. Ich habe jahrelang auch Gesellschafterstreitigkeiten gemacht, die stehen auf meiner Hitliste noch vor schmutzigen Ehescheidungen. Und das muss man ab und zu machen, um wertzuschätzen, wie es tatsächlich im finanzgerichtlichen Verfahren zugeht. Ich möchte noch einen Punkt ansprechen, wo ich gerne Ihre Einschätzung hätte. Der ist natürlich auch wieder mit einer kleinen Provokation verbunden, nämlich mit der Frage des Ausschlusses der Öffentlichkeit im Finanzgerichtsprozess. Das ist ein Instrumentarium in unserem Werkzeugkasten, was wir immer dabei haben. Und wenn das Finanzgericht Besuch hat und da sitzen hinten Damen und Herren, mal jünger, mal älter, zur Ausbildung der Finanzverwaltung vereinbart mit dem Steuerberaterverband für Steuerberaterinnen und Steuerberater, die sich eine mündliche Verhandlung ansehen. Es können aber auch Nachbarn oder Verwandte sein. Ich frage regelmäßig, auch wenn es Einzelpersonen sind, ich frage sie, wer sie sind. Sie müssen mir aber nicht antworten. Wenn Sie mir nicht antworten, dann sitzen Sie hier aber nicht lange. Und jetzt komme ich zum Punkt. Wir haben, wenn wir kommen, auf der Liste stehen Herr Müller, Eheleute Müller gegen das Finanzamt in Cuxhaven. Die Prozessbevollmächtigten stehen auf dieser Liste, das Finanzamt steht auf dieser Liste und die Kläger stehen auf dieser Liste. Wenn jetzt tatsächlich Termine anstehen, wo sich Besucher angekündigt haben, dann wird das in der Regel so jedenfalls unsere Erfahrung, so gestaltet, dass der Vorsitzende oder die Vorsitzende morgens zu den 2, 3 Verfahren, zu denen die Besucher gekommen sind, eine Einführung geben. Und dann liegt das Problem auf dem Tisch und ist vorgestellt, damit man das in der Verhandlung besser nachvollziehen kann. Und jetzt sind wir an Reihe Nummer 3 der mündlichen Verhandlung an diesem Vormittag. Und ich komme jetzt ohne meine Mandantin und ohne meinen Mandanten. Und es ist vorher auch nicht abgestimmt, dass hinten eine Besuchergruppe sitzt. Das ist nach wie vor in der Mehrheit bundesweit der Fälle. Wir haben durchaus auch den Anruf, sind Sie damit einverstanden, klären Sie das mit Ihren Mandantinnen und Mandanten. Wenn ich meine Mandantinnen und Mandanten nicht dabei habe, beantrage ich den Ausschluss der Öffentlichkeit. Ich weiß nicht, wer da hinten sitzt, auch wenn es eine Schulklasse ist, kann es eine Schulkameradin der Tochter meiner Mandantin sein. Und jetzt zieht sich das Gericht teilweise zurück, teilweise wird sofort entschieden, denn es gibt ja nichts zu entscheiden und dann wird die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Das ist aus meiner Sicht insofern ein Problem und Herr Streck und ich haben vor vielen Jahren mal alle Finanzgerichtspräsidenten in Deutschland angeschrieben, dass wir das Vorgehen, so wie ich es gerade geschildert habe, für höchst bedenklich halten. Und zwar rechtlich höchst bedenklich. Denn wenn die Besuchergruppe morgens vorgestellt bekommt, in dem ersten Verfahren geht es um XY, brauchen die nur rausgehen und wissen, um wen es sich handelt. Und ich habe gar nicht die Chance als Prozessbevollmächtigter, das zu unterbinden. Weil ich nämlich mit meinem Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit erst nach Eröffnung der mündlichen Verhandlung kommen kann. Und vor dem Hintergrund mein Petitum aus meiner Sicht, erstens, es ist angebracht, wenn eine Besuchergruppe da ist, das vorher anzukündigen. Bestimmte Fälle sind nicht geeignet für eine Besuchergruppe. Wenn eine tatsächliche Verständigung im Raum stehen könnte, Herr Wolschlinski, das können Sie abschreiben, wenn eine Besuchergruppe hinten drin sitzt, weil die Finanzverwaltung dann, so meine Erfahrung, in der Regel nicht mehr einigungsfähig ist. Die wollen nicht den Eindruck erwecken, wir lassen uns hier über den Tisch ziehen. Wäre es nicht sinnvoll, da zu sagen, die Regel muss sein, es wird vorher angefragt, sind Ihre Mandantinnen und Mandanten damit einverstanden und dann können wir das vorher klären, weil es natürlich für die Besuchergruppen auch enttäuschend ist. Und wenn wir 2 Termine hintereinander haben und dann werden die fliegen die von 3 Terminen 2-mal raus, weil Strickmark Schwedt eben den Ausschluss der Öffentlichkeit beantragt, das ist ja für alle Seiten unbefriedigend. Von daher an der Stelle mein Petitum, da macht es wirklich Sinn, vorher zu klären, ob die Klägerinnen und Kläger damit einverstanden sind oder nicht.
Nehme ich sehr gerne für mein Haus jetzt mal mit und werde das auch mal intern diskutieren. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Praxis in allen anderen Senaten ist, außer in meinem. Ich halte es für durchaus sinnvoll, dass mündliche Verhandlungen öffentlich zugänglich sind. Das hat ja auch was damit zu tun, Nahbarkeit der Justiz, Transparenz der Justiz, auch Vertrauen in die Justiz, Vertrauen in die Rechtsprechung. Deswegen finde ich das grundsätzlich schon richtig. Wir alle waren auch mal jung und wir alle waren auch mal Auszubildende. Und deswegen finde ich es auch grundsätzlich gut, wenn man Schülerklassen empfängt in einem Gericht. Wir haben oft Berufsschulen bei uns. Ich finde es grundsätzlich sehr sinnvoll, wenn auf Seiten der Finanzverwaltung natürlich auch Auszubildende teilnehmen können. Aber auch wenn Sie als Rechtsanwalt zu uns kommen und bringen einen Auszubildenden mit, ist überhaupt nichts gegen einzuwenden. Und was die Steuerberater, die Seminarveranstaltungen angeht, auch die sind aus unserer Sicht sehr wichtig, weil viele Steuerberaterinnen und Steuerberater einfach vom Prozessrecht so ein bisschen kalte Füße haben, nicht so die Einblicke haben wie vielleicht der Rechtsanwalt. Das sind ja dann keine Juristen. Ne? Für den Rechtsanwalt ist das Klagen kein Problem, das gehört zum Handwerkszeug. Aber für den Steuerberater, für den Einzelnen ist das schon manchmal eine Hürde, die er erstmal überschreiten muss, wenn er sagt, ich gehe jetzt mal zum Finanzgericht, ne, weil ich habe Angst, falsche Anträge zu stellen und so weiter. Und deswegen finde ich solche Seminarveranstaltungen, die, glaube ich, die Finanzgerichte in Deutschland bundesweit anbieten, das finde ich auch sehr gut. Das ist eine Besonderheit unserer Gerichtsbarkeit und die finde ich eigentlich ganz gut. Dann machen wir auch noch Nachwuchsgewinnung, indem wir mal so 1-2 Mal im Jahr einen Perspektivtag für Referendare machen und die sitzen dann auch im Publikum. Ich glaube, das hat schon alles seine Berechtigung. Ich kann natürlich auch Ihre Interessen verstehen und die Interessen Ihrer Mandanten im Einzelfall. Manche Sachen eignen sich vielleicht nicht so öffentlich verhandelt zu werden. Und in manchen Sachen kann ich Sie absolut verstehen, wenn Sie sagen, nee, da möchte ich die Öffentlichkeit lieber ausschließen. So, jetzt zur Praxis in unserem Haus. Erstens, Ich wüsste keinen Senat im Moment, wo wir nicht vorher die Beteiligten anrufen, den Prozessvertreter anrufen und das genau absprechen. Wenn ich weiß, wir haben eine Schulklasse zu Besuch, dann rufen die Berichterstatter vorher an und fragen und weisen sie darauf hin und sagen, haben sie damit ein Problem. Zweitens, finde auch Ihre Aufgabe vielleicht als Prozessvertreter wäre es, frühzeitig zum Gericht Kontakt aufzunehmen und zu sagen, ich bin an dem und dem Tag geladen, möglicherweise erst um 11.30 Uhr oder 12.30 Uhr, wie auch immer. Vielleicht ist das nicht die erste mündliche Verhandlung und ich beabsichtige vielleicht, Ausschluss der Öffentlichkeit zu beantragen aus den und den Gründen. Können Sie sich vielleicht darauf einstellen? Können Sie entsprechende Vorbereitungsmaßnahmen treffen? Ich glaube, dann würde es nämlich nicht passieren, dass man vorher im Rahmen einer kurzen Eröffnung der Schulklasse sagt, so, wir haben heute 4 Fälle und die sind so und so gelagert. Klar, da gebe ich Ihnen recht, das macht keinen Sinn, wenn man die Öffentlichkeit dann erst ausschließt und die Zuschauer einfach nur rausgehen und auf der Rolle sehen, ja, das ist Person XY, die dann da betroffen ist. Also, aber ich meine, das kann man von beiden Seiten aus vermeiden. Und das versuchen wir bei uns auch. Und deswegen, also das Problem für mein Haus sehe ich nicht ganz so. Ich kann aber Ihre Interessen gut verstehen. Ich werde das mal mitnehmen und wir werden das mal diskutieren, wie das bei uns in den Senaten so gehandhabt wird. Ich glaube aber ganz bestimmt, dass wir die Beteiligten vorher anrufen. Wenn wir eine Steuerberatersitzung haben, also Seminarveranstaltung, machen wir das ganz sicher. Das ist von der Gerichtsverwaltung bei uns vorgegeben, abgesprochen, dass wir sagen, müsst ihr vorher die Beteiligten natürlich fragen, ob die damit einverstanden sind. Und eine Sache noch ganz kurz. Da habe ich eine ganz andere Erfahrung gemacht als Sie, dass die Finanzverwaltung keine tatsächliche Verständigung macht, wenn Zuschauer dabei sind. Das kann ich überhaupt nicht sagen. Ich habe ganz viele mündliche Verhandlungen schon mit Zuschauern erlebt, mit Schulklassen, wo wir hinterher sogar ausdrücklich in so einer kleinen Nachbearbeitung nochmal darauf hingewiesen haben. Es war sehr großzügig, auch vom Vertreter der Finanzverwaltung, dass man dem Vorschlag des Gerichts zugestimmt hat und wo ein ganz anderes Bild dann auch entsteht von der Finanzverwaltung. Ich glaube nicht, dass die mit Absicht sagen, ja, wir dürfen es bloß nicht der Öffentlichkeit zuteilkommen lassen, dass wir in irgendeiner Art und Weise verhandlungsbereit sind. Die Erfahrung habe ich bisher gar nicht gemacht.
Also bei Schulklassen stimme ich Ihnen zu.
Ganz unterschiedliche Erfahrungen auch mit der Öffentlichkeit gemacht und zum Teil finde ich das ja auch toll, wenn der Fall sich anbietet. Ich glaube, man braucht eben Fingerspitzengefühl auf beiden Seiten. Also nur noch mal kurz ein Negativbeispiel, da ging es um ein Duldungsbescheid wegen Kontoleihe und meine Mandantin war in einer sehr persönlichen Abhängigkeit von demjenigen, dem das Konto geliehen wurde und sind auch, weiß nicht wie viele Tränen geflossen und auch die Existenz wurde im Ergebnis vernichtet, also diese Person wurde in die Verbraucherinsolvenz und ich komme da rein, ne, und vielleicht hätte ich fragen sollen, also das kann man ja auch mal mitnehmen und da sitzt, also das sind 60
Anwälte. Oder vorher schon anrufen, ne?
Also, aber Da habe ich mich nur gefragt, wie kann man als Gericht, ne, das ist so ja, Perspektive, wie kann man auf die Idee kommen, dass man das gut findet?
Da gehört zu beiden dann, Seiten eine gewisse Sensibilität,
da, geht ja da auch, bin ich also, total bei Wir Ihnen. Sind ja beim Sachargument, ja. Ne? Aber dann kommt der Wollweber, schließt sofort die Öffentlichkeit aus, überall gehen die Mundwinkel runter, der Vorsitzende ist beleidigt, der hatte sich das ganz anders vorgestellt, der wollte das jetzt schon präsentieren, den Fall. Das ist dann so eine Lose-Lose-Situation. Was ich aber erstmal, wo ich mir wieder einen Stab brechen muss für das Finanzgericht Münster, ist sozusagen auch die Entwicklung dann zur Rechtsprechung für die aktive Nutzungspflicht vom BEST. Ne, da gab es ja mit dem Frage, ob man dieses Fastlane-Verfahren hätte nutzen müssen. Da hatte ich mich am Anfang über andere Finanzgerichte geärgert. Ich meine auch zu Recht, weil ich denke, man kann ja über Auslegung streiten, man kann über alles streiten. Aber dass man sich sozusagen als Funktion, als Richter, als der Verfechter des effektiven Rechtsschutzes verstehen sollte, der Rechtsschutz ermöglicht. Ne, da war ich sozusagen, als ich da die ersten FG-Urteile gesehen habe, sehr ernüchtert, dass man da sozusagen vorgeworfen bekommt im Rahmen der Wiedereinsetzung, Mensch, ihr hättet ja mal sozusagen irgendwo auf der Internetseite lesen müssen, da gibt es so ein Fastlane-Verfahren, das hättet ihr durchführen müssen. Und da gibt es ja auch Rechtsprechung und sozusagen hat man sich ja auch auf die Fahne geschrieben, dass das dann auch letztlich dann zu Fall gebracht worden ist. Da ist die Frage, wie man sich so versteht eben, ne? Und wie sozusagen, oder ob die Kritik berechtigt ist, fragen wir mal so, die ich da äußere, dass effektiver Rechtsschutz jedenfalls ermöglicht werden sollte.
Also aus meiner Sicht sind wir ja gerade dafür da, dass effektiver Rechtsschutz ermöglicht wird. Und das würde ich auch nicht nur für das Finanzgericht Münster jetzt reklamieren, ja, sondern es gab auch andere Entscheidungen, ja, zum Best aus Hessen, aus Niedersachsen, ja, die das anders gesehen haben. Aber die herrschende Meinung war so, und mittlerweile haben ja 4 BFH-Senate auch so entschieden, dass in dieser Übergangszeit vom 01.01.2023 bis Ende März, dass die Verfahren, die da nicht über das Best eingereicht wurden, dass die entsprechenden Anträge oder Klagen auch als unzulässig abgewiesen worden sind. Der 10. Senat beim BFH, der noch so eine kleine Enklave darstellte und das anders gesehen hat, der hat seine Rechtsauffassung jetzt kürzlich vor einem Monat, glaube ich, ungefähr auch leider aus meiner Sicht, ich bedauere das sehr, aufgegeben. Man muss schauen, vielleicht macht das Bundesverfassungsgericht da noch was draus. Die haben ja bisher in einer Entscheidung starke Bedenken geäußert, in einer anderen Entscheidung zumindest die Wiedereinsetzung propagiert und ich glaube, vielleicht sind noch ein, zwei Verfahren anhängig. Nee, ich bin da ganz bei Ihnen. Aus meiner Sicht haben sich da viele Akteure sehr unglücklich verhalten bei der Einführung des BEST. Ne? Es ging ja nur um 3 Monate, um diese Übergangszeit, genau, ging es, in der die Bundessteuerberaterkammer gesagt hat, wir können nicht zum 01.01. alle Registrierungsbriefe versenden, sondern wir können das nur peu à peu machen. Und dann stellte sich eben für dieses erste Quartal die Frage, wie geht man mit denen um, die noch keinen Registrierungsbrief bekommen haben, müssen die die Fastlane nutzen? Aus meiner Sicht waren die Äußerungen, die die Bundessteuerberaterkammer da abgegeben hat, auch nicht so ganz glücklich. Die haben am Anfang nämlich gesagt, es besteht die Möglichkeit, eine Fastlane zu nutzen. Sie haben nie von einer Pflicht gesprochen und haben dann aber auch mehrfach ihre Äußerungen oder ihre Publikationen nach außen geändert. Und da ist aus meiner Sicht sowohl von Seiten des Gesetzgebers als auch von Seiten der Bundessteuerberaterkammer als auch von Seiten und insbesondere der Gerichte einiges schiefgelaufen. Ich hatte vorher eigentlich gedacht, Eigentore gibt es nur im Fußball, aber die gibt es auch offensichtlich woanders. Das ist persönlich für mich auch ein Thema, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil da eine Auffassung hintersteht, sehr formalistische Betrachtung. Und genau, was Sie gesagt haben, der Wortlaut der Norm 52d FGO sagt, wenn zur Verfügung steht, der ist aus meiner Sicht zumindest auslegungsfähig, ja, bedürftig. Und wenn er das ist, dann muss ich eigentlich eine rechtsschutzgewährende Auslegung propagieren. Und vor allem, was ich nicht verstehe, dem Argument hat sich aber, glaube ich, habe ich noch nicht gesehen, bei finanzgerichtlichen Entscheidungen auch das Bundesverfassungsgericht im Moment noch nicht so befasst. Aus meiner Sicht ist das ein ganz klarer Verstoß gegen den Vorbehalt des Gesetzes, weil den Zugang zum Gericht muss der Gesetzgeber regeln und ausschließlich der Gesetzgeber. Und den kann nicht der Richter regeln, den kann ich die Bundessteuerberaterkammer regeln. Und das verstehe ich nicht, weil dieses Fastlane-Verfahren, wenn ich mich denn darauf beziehe, dann hätte der Gesetzgeber das regeln müssen. Und die Argumentation ist auch, wenn ich allen Steuerberatern sage, sie müssen die Fastlane nutzen, dann bin ich ja wieder am Anfang und sage im Grunde genommen, dann muss die Bundessteuerberaterkammer alle Registrierungsbriefe doch wieder zum 01.01. versandt haben. Also man dreht sich da im Kreis. Und aus meiner Sicht ist die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs, ich weiß nicht, was die Senate da geritten hat, ist äußerst unglücklich, ne? Weil sie letztlich zur Versagung von Rechtsschutz führt und damit auch vor allem zu Lasten ihrer Mandanten geht.
Es ist immer konstruktiv, wenn man sich im anderen Rahmen austauscht, was ich heute gerne mitnehme. Und auf die Idee gestehe ich ganz offen zu, wäre ich im Leben nicht gekommen, dass ich ganz einfach vor der mündlichen Verhandlung anrufe und frage, ist da Besuch geplant oder ist da kein Besuch geplant? Also das kommt auf den Aufgabenzettel für alle bei uns im Haus, die sich auf mündliche Verhandlungen vorbereiten.
Das wollte ich vorhin noch sagen, bei diesen Besuchen machen wir das am Anfang des Jahres schon so. Wir wissen ja, wann wir Seminarveranstaltungen haben. Wir wissen auch ungefähr, wann machen wir unseren Perspektivtag für Referendare. Wir gehen dann rum im Gericht und fragen die einzelnen Senate, wann habt ihr mündliche Verhandlungen, die sich dafür eignen, dass Besuch kommt. Mhm. Und dann dadurch wird das Problem auch schon abgeschwächt. Da würde jemand, wo ein Strafverfahren im Hintergrund ist, da würde nie ein Senat sagen, ja, da kannst du aber mal die Schulklasse hinschicken. Also da ist man schon sehr, oder den Fall mit dem Duldungsbescheid, den Sie geschildert haben, ganz sensible Fälle der Art nach, und da muss man sensibel mit umgehen und da kann man keine Schulklasse hinsetzen.
Das ist mit meinem letzten Punkt, den wir gerne ansprechen würden, komme ich zurück an den Anfang. Nämlich, dass die Fallzahlen bei den Finanzgerichten und insbesondere dann eben auch in Konsequenz dessen beim BFH extrem zurückgehen. Und sich die BFH-Richter ja auch in Anführungszeichen darüber beschweren, wo bleiben unsere Fälle? Ein erster Senat beim BFH ist ja dann auch geschlossen worden, in Konsequenz der abnehmenden Fallzahlen. Warum ist es dann so, dass in so wenigen Fällen die Revision zugelassen wird? Und warum ist es dann so, dass in so wenigen Fällen die Nichtzulassungsbeschwerde von Erfolg gekrönt ist? Und da versuchen wir immer Aufklärungsarbeit zu betreiben bei den Steuerberaterinnen und Steuerberatern, die mit ihren Mandanten sagen, ja, wir gucken mal, was beim Finanzgericht rauskommt und danach, wenn es nicht gut läuft, gehen wir zum BFH. Das ist ja eine völlige Fehlvorstellung. Sondern, dass ein Verfahren vom BFH verhandelt wird, ist die extreme Ausnahme aufgrund der beiden Punkte, dass die Revision nur ausnahmsweise zugelassen wird und die Nichtzulassungsbeschwerde auch nur ausnahmsweise von Erfolg gekrönt ist. Muss da nicht ein Perspektivwechsel her, wenn sich alle darüber beklagen, wir haben so wenig Verfahren beim BFH?
Ja, müsste eigentlich aus meiner Sicht. Also wir brauchen mehr Verfahren. Wir brauchen mehr Verfahren in der Finanzgerichtsbarkeit. Wir brauchen mehr Verfahren beim BFH, weil das Steuerrecht ist unglaublich kompliziert. Das Steuerrecht ist Eingriffsrecht. Und die Bürgerinnen und Bürger müssen die Möglichkeit haben, Rechtsschutz gegenüber dem Staat an der Stelle zu erlangen. Mir leuchtet zum Beispiel auch nicht ein, warum man das finanzgerichtliche Verfahren nicht, wie es bis 2004 so war, teilweise wieder kostenfrei macht, dass ich die Klage dann auch zurücknehmen kann vor der mündlichen Verhandlung und mir im Erörterungstermin durch die Richterinnen oder Richter sehr umfassend die Sach- und Rechtslage schildern lassen kann und da meine Konsequenzen daraus ziehen kann. Wenn Sie mal an die sozialgerichtlichen Verfahren denken, die sind kostenfrei. Bei der Leistungsverwaltung, wo der Bürger was vom Staat möchte, kostenfrei. Wo der Staat im Rahmen der Eingriffsverwaltung auf den Bürger zugreift, kostenpflichtig. Das passt aus meiner Sicht überhaupt nicht zusammen. Also wir brauchen insgesamt mehr Verfahren, gerade im Steuerrecht als Massenfallrecht, um auch Rechtsvereinheitlichung, Rechtsfortbildung gestalten zu können. Und da braucht vor allem auch der Bundesfinanzhof mehr Verfahren, um entsprechende Leitplanken in der Rechtsprechung einziehen zu können, um vor allem auch einzelne Fallgestaltungen voneinander abgrenzen zu können. Manchmal ist ja der Sachverhalt in ganz kleinen Punkten unterschiedlich. Das hat aber eine enorme steuerliche Auswirkung oder kann es haben. Und deswegen braucht auch der Bundesfinanzhof aus meiner Sicht viel, viel mehr Verfahren. Jetzt ist es natürlich eine Aufgabe der ersten Instanz, sich selbstkritisch zu reflektieren und zu sagen, können wir nicht in vielen Verfahren die Revision häufiger oder können wir nicht häufiger die Revision zulassen? Da bin ich bei Ihnen. Das machen wir bei uns im Hause auch, dass wir zumindest aktiv darüber sprechen und uns austauschen. Und ich bei mir im Senat, wir haben eine sehr großzügige Revisionszulassungspraxis. Ich habe jetzt in der letzten Woche, haben wir mit den Berichterstattern zusammengesprochen. Wir hatten einen Fall, Abzugsfähigkeit einer Kartellrechtsgeldbuße, ganz, ganz zweistelliger, hoher Millionenbetrag. Da ging es also richtig um was. Es gibt ja leider keine Streitwertrevision, für die ich persönlich plädieren würde im politischen Umfeld. Aber das sieht im Moment nicht so aus, als wäre eine FGO-Reform auf dem Weg, die zum einen bei den Revisionsgründen oder auch bei der Nichtzulassungsbeschwerde große Änderungen herbeiführen würde. Da ist einfach das Bundesjustizministerium im Moment vorsichtig. Es gibt in diesem Bereich, was ich gerade sagte, Abzugsfähigkeit, Kartellrechtsbuße, gab es 2019 und 2021 zwei zentrale BFH-Entscheidungen, wo sozusagen die Leitlinien abgesteckt worden sind, die man als Blaupause hätte nehmen können und sagen können, ja, vor dem Hintergrund ist der Ausgang des Verfahrens eigentlich klar. Wir haben dennoch die Revision zugelassen, weil wir ein Gutachten eines renommierten Kartellrechtlers in dem Fall hatten, 60 Seiten, Professor einer Universität, der gesagt hat, im Grunde genommen haben Kartellbußen immer auch die Abschöpfung eines wirtschaftlichen Vorteils zum Gegenstand. Die sind nie bloß ahndenden Charakters. Und dann haben wir gesagt, da soll der BFH sich einfach nochmal mit auseinandersetzen, weil das Gutachten lag ja in den Verfahren vor 2-3 Jahren noch nicht vor. Und das, auch wenn wir der Auffassung des BFH beipflichten in diesem Einzelfall, haben wir gesagt, nee, dann lassen wir einfach nochmal die Revision zu. Was vergibt man sich da als erstinstanzliches Gericht? Nichts. Ne? Und die Aufgabe Nichtzulassungsbeschwerde, warum sind so viele Nichtzulassungsbeschwerden nicht erfolgreich oder warum sind sie nur in ganz wenigen Fällen, ich glaube 10 oder 13% erfolgreich? Das kann ich natürlich verstehen, dass Sie das als Steueranwälte umtreibt und das treibt auch viele beim Bundesfinanzhof um. Der Bundesfinanzhof führt ja einmal im Jahr auch diesen sogenannten Richtertag aus. Da ist das auch jedes Mal Thema. Ich glaube, es findet langsam ein Umdenken statt, dass die einzelnen Senate beim Bundesfinanzhof auch sagen, vielleicht müssen wir ein bisschen was an unserer Revisionszulassungspraxis ändern. Das Bundesverfassungsgericht hat ja auch in den letzten Monaten 2, 3 Entscheidungen gemacht, die in die Richtung gehen. Und dann sieht man, bevor jetzt der Gesetzgeber tätig wird, können wir auch erstmal selber vielleicht ein bisschen an den Stellschrauben drehen. Ich glaube, dass dieses Umdenken langsam stattfindet und ich halte es auch für notwendig. Also ich bin da ganz bei Ihnen. Die Praxis, die es in den letzten Jahren gab, ist nicht besonders steuerpflichtigenfreundlich oder insgesamt beteiligtenfreundlich. Auch da wieder, man sollte einfach mehr Entscheidungen haben, wo man in der Sache entscheidet und man sollte die Beteiligten nicht unbedingt auf dem formalen Weg mit ihrem Begehren allein lassen.
Also umso mehr brauchen wir eine starke Gerichtsbarkeit. Ich glaube, da stimmen wir alle überein. Unabhängig, die ja auch sozusagen mit ihren Urteilen eine Mehrfachbedeutung haben. Genau das, was Sie gerade hervorgehoben haben, über die Entscheidungen des konkreten Einzelfalls hinaus einerseits in dieser komplexen Materie Orientierung geben oder wenn es BFH-Entscheidungen zum Beispiel sind, die ins Bundessteuerblatt 1 aufgenommen werden, auch was ganz Konkretes an Weisungen in die Finanzverwaltung hineingeben. Zudem braucht man, wenn man mal über die Grenze schaut, gerade im Bereich der Eingriffsverwaltung, braucht man umso mehr eine starke, resiliente Justiz, vielleicht auch mit mutigen Anwälten gepaart, weil je nachdem, in welchen kritischen Zuständen sich Demokratien befinden, kann das das allerletzte Bollwerk sein. Das ist ja keine Theorie, sondern ganz konkret. Das wäre sicherlich ein anderes Thema, was wir vielleicht auch mal in einer anderen Folge beleuchten könnten. Herr Wojcinski, wir sind ganz dankbar für dieses sehr interessante und aus unserer Sicht erkenntnisreiche Gespräch. Vielen Dank.
Ja, ich danke nochmal für die Einladung. War eine große Freude. Und wenn Sie mal in Münster sind, sind Sie jederzeit herzlich willkommen.
Vielen Dankeschön. Dank.